SWR 2 Forum.
Und da fragen wir heute: Stammesrecht oder Grundgesetz? Was lehrt der Mordfall Abdul D? Am Mikrofon ist Matthias Hieger. In seiner Wohngruppe in der Südpfalz galt Abdul D als freundlicher, hilfsbereiter junger Mann. Niemand hätte dort damit gerechnet, dass der Flüchtling zu einer grausamen Mordtat fähig sei. Aus Eifersucht und Rache soll er in Kandel seine 15-jährige Ex-Freundin mit 7 Messerstichen getötet haben. Und während die Union in Berlin erbittert über die Zuwanderung streitet, da muss sich Abdul D. seit heute vor dem Landgericht Landau für die Tat verantworten. In der Heimat des Angeklagten, einem Dorf nördlich von Kabul, da zählt das Leben einer untreuen Frau nicht viel. Ihr droht die Steinigung als legitime Vergeltung für die verletzte Ehre des Mannes. Viele Zuwanderer kommen aus Kulturen, deren Werte mit einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft kollidieren. Wir müssen über den Umgang damit sprechen, nachdem Morde von Geflüchteten wie die in Kandel, in Freiburg und zuletzt in Wiesbaden zu Symbolen geworden sind für eine Flüchtlingspolitik, die unsere Gesellschaft spaltet und an der nun sogar die Regierungskoalition zu zerbrechen droht. Und dazu begrüße ich in diesem SWR2-Forum Boris Palmer, Politiker der Grünen und Oberbürgermeister von Tübingen, Professor Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität und die Soziologin und Publizistin Dr. Nikla Kelleck. Nach den Recherchen eines ARD-Teams war das Mordopfer von Kandel genervt von der Eifersucht des jungen Afghanen. Abdul D. empfand offenbar Jungs, die Umgang mit seiner deutschen Freundin hatten, als Rivalen. Er hat sich mit mindestens einem davon geschlagen und als die Teenagerin sich mit einem anderen angefreundet hatte, als sie keinen Kontakt mehr wollte, als ihn die Polizei in der Wohngruppe aufgesucht hat, da soll er dann den Mord im Drogeriemarkt begangen haben. Für die Justiz, für das Strafmaß ist es gleich, ob der Angeklagte aus gekränkter Liebe gehandelt hat oder aus einer kulturellen Prägung heraus, die ihn quasi zur Sühne dieser Untreue verpflichtet. Frau Kelleck, ist dieser Unterschied im Motiv für Sie von Bedeutung?
Das ist sehr wichtig für mich. Wir müssen einfach verstehen, welche geistige Haltung dieser junge Mann getragen hat und wie er eigentlich auch diese Beziehung verstanden hat. Er hat zum Beispiel diese Tat aus seinem Verständnis nach islamischem Recht begangen. Diese Beziehung war für ihn, weil sie ja nicht wirklich verheiratet waren, aber sie haben eine körperliche Beziehung gehabt. Das nennt man im Islam auch die Mutter-Ehe. Das ist also eine Genuss-Ehe eingegangen, aber es ist auch eine Form einer Ehe. Das heißt, die Familie übergibt das Mädchen dem Mann und ab diesem Zeitpunkt dieser Verbindung gehört sie eigentlich ihm. Und er durfte von da an auch über sie bestimmen. Also, dass er dann vom Kopf gestoßen war, als er verstoßen wurde, weil sowas gibt es eigentlich nach dem islamischen Recht nicht. Die Frau kann keinen Mann verstoßen in der Ehe, das ist sein Recht. Und wenn er verstoßen trotzdem wird, wird seine Ehre verletzt und er hat auch nach diesem islamischen Recht, sie zu züchtigen oder sogar, wenn es sein muss, zu töten.
Herr Palmer, ich bin in Deutschland damit aufgewachsen, dass jede Kultur, jede Religion gleichermaßen zu respektieren ist, sei sie auch noch so fremd und anders. Müssen wir da umdenken? Sind wir zu tolerant im Umgang mit solchen Werten und Weltbildern, wie sie Frau Kelleck gerade beschrieben hat?
Ich kenne niemanden, der da tolerant ist. Das, was Frau Kelleck beschrieben hat, wird so stimmen. Ich kenne mich da leider nicht gut aus. Aber es geht nicht um eine Frage der Toleranz, sondern es geht darum, die Augen dafür zu öffnen, was passiert. Ich habe vor 3 Jahren bereits gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass da viele Menschen aus Gesellschaften zu kommen, die die gesamte Periode der letzten 50 Jahre in Europa nicht mitgemacht haben, die von Emanzipation und Gleichberechtigung und Umweltschutz nichts gehört haben und es auch nicht wissen können. Und dass uns das vor große Herausforderungen stellt. Das Ergebnis ist, dass ich mich jetzt noch in Tübingen gerade erst vor einer Woche bei einem Workshop, den ein katholischer Theologe abgehalten hat, wegen rassistischer Äußerungen verantworten muss, weil es angeblich rassistisch ist, solche Prägungen überhaupt nur mal zu beschreiben. Und ich glaube, da liegt der Punkt. Wir wollten das gar nicht wahrhaben, dass da eben nicht nur Menschen auf der Suche nach Schutz zu uns kommen, sondern dass die vieles mitbringen im Gepäck, was unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt. Also Augen auf, die Probleme offen ansprechen und dann nach Lösungen suchen, dann wird es besser. Falsche Toleranz ist nicht unser Problem.
Herr Kaschuber, wir wollen es nicht wahrhaben, sagt Herr Palmer. Er wird ja für seine Haltung in der Flüchtlingspolitik aus der eigenen Partei, den Grünen, scharf kritisiert. Ist der Hinweis auf Probleme bei der Integration von Geflüchteten wegen der Prägung in den Herkunftsländern Kulturalismus und damit rassistisch oder fremdenfeindlich?
Naja, ich glaube, bei so einer Tat wie die, die Sie gerade anmoderiert haben, ist es zunächst mal sehr sinnvoll, wie wir damit eigentlich umgehen. Polizei und Justiz müssen das zunächst einmal als Beziehungstat einordnen. Dann müssen sie fragen, was ist abgelaufen, wer hat was getan. Dann kommt die Frage nach dem Warum. Und die Frage nach dem Warum, das ist die Frage dieser kulturellen Prägung. Ich bin da sehr vorsichtig, was Schlussfolgerungen angeht. Ich würde lieber darüber sprechen, in welchen Milieus welche Menschen leben, die zu Tätern werden. Da haben wir sehr viele Milieus, sehr ganz unterschiedliche Milieus in Deutschland. Und da entstehen kulturelle Prägungen eben sehr oft nicht über Religion oder über ethische Grundsätze, sondern aus der Situation heraus. Wenn wir über Gewalt reden, dann wissen wir, und da könnte man über eine kulturelle Prägung dann natürlich sprechen, dass wir die höchste Gewaltrate gegenwärtig in Deutschland bei den Neonazis haben. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut. 154 Angriffe auf Menschen. Darüber ist zu reden. Wir wissen selbstverständlich, dass wir aus dem Maghreb etwa die berühmten Antänzer haben, Jugendliche, die außerhalb aller gesellschaftlichen Regeln sind. Das hat wenig mit Religion zu tun. Wir wissen, dass Russland deutsche Milieus in ihrer Jugendkultur sehr hart sein können. Dort sind auch sehr viele dieser Beziehungstaten aufgetreten. Und dann kommen wir eben auch zur Frage eben des Islam. Und auch da würde ich sehr differenzieren. Wir haben ja gerade in Berlin sehr große Gruppen, wie hier sind, aus städtischen Regionen etwa, die sagen, liebe Leute, wir wissen auch, wie ein Club funktioniert. Wir wissen auch, wie man eine Frau respektiert. Aber es gibt natürlich auch andere, die aus ländlichen Regionen kommen. Und an dem Punkt würde ich Boris Palmer durchaus zustimmen. Natürlich ist das dann eine riesige, weite Spanne, aus einem Dorf mit sehr autoritären gesellschaftlichen Regeln und sehr hohen Konventionen, die meist zulasten der Frauen gehen, in ein sehr offenes und freiheitliches Land wie Deutschland zu kommen. Das muss begleitet werden und natürlich muss darauf geschaut werden. Da sind wir aber, glaube ich, auch gar nicht so naiv, wie das oft diskutiert wird.
Frau Kelleck, die Debatte hat sich ja nun vor allem an der sexualisierten Gewalt neu entzündet. Den Morden an den Mädchen in Wiesbaden und Kandel an der Studentin in Freiburg. Machen wir uns noch zu wenig ein Bild davon, was der Kulturstress für Geflüchtete aus patriarchalischen Gesellschaften bedeutet, wenn sie hier mit homosexuellen Paaren auf der Straße konfrontiert werden, mit Mädchen im Minirock und ja, auch mit deutschen Mädchen, die sich für sie interessieren?
Ich finde, dass darüber zu wenig gesprochen wird. Also zu wenig nicht. Es gibt ja eine Gruppe, ich gehöre ja auch dazu, die seit Jahrzehnten darüber beschreiben, dass es eine Kulturdifferenz gibt zwischen zwei größeren Gruppen. Es ist die offene Gesellschaft, europäische Gesellschaft, die immer wieder also kulturell aneinander gerät oder Missverständnisse entstehen. Das ist aus meiner Sicht der Islam. Das wird mir zu leicht relativiert, sofort mit Polen, Russland oder anderen Ländern, wo es ja auch Gewalt gibt, sehr schnell verglichen, weil der Islam als für viele Menschen hier, die diese Relativierung ausüben, als Religion gesehen wird. Aber das ist sie eben nicht. Der Islam ist nicht nur eine Religion, es ist auch ein Ordnungssystem, es ist ein Herrschaftssystem. Und wenn wir schon Milieu sprechen, also in diesen Ländern gibt es nicht sowas wie ein Milieu, es ist ein Konsens, dass islamische Familienrecht zum Beispiel für alle gelten. Und da heißt es ganz klar, dass die Frau dem Mann gehört. Sie hat ein unterwürfiges Verhältnis, auch rechtlich. Sie wird als Kind verheiratet, sie wird von ihren Eltern verheiratet. Die Kinder gehören ihr nicht. Er kann sie jederzeit verstoßen. Er kann mehrere Frauen haben. Das ist ein Milieu, wenn ich mal jetzt so sagen darf, das ist eine Gesellschaftsform, in der diese jungen Männer groß werden. Und dass wir so eine große Gruppe von jungen Männern hier haben, hat auch was mit diesem System Islam zu tun. Es sind ja nicht Familien, die mit Großvater und Ältere und Kinder gekommen sind, sondern wir haben ja eine große Gruppe von jungen Männern. Das hat auch was mit diesem System zu tun. Der junge Mann wird vorweg geschickt und er hat sich dann um die Familie zu kümmern, dass sie halt nachkommen. Aber sie kommen nicht in die Freiheit, sondern bringen dieses Ordnungssystem mit. Und da entsteht diese Kulturmissverständnis. Wir haben permanent ein Missverständnis, auch mit dieser Verbindung zum Beispiel in Kandel. Das ist ja ein absolutes Missverständnis, was die Familie gedacht hat. Das ist eine jugendliche Beziehung und der junge Mann, der aus aber diesem anderen Kreis gekommen ist, hatte eine ganz andere Vorstellung. Ich finde, dass wir unsere Frauen und Mädchen alleine lassen. Sie werden nicht aufgeklärt. In der Schule wird nicht darauf hingewiesen, dass dieses andere Kultursystem in den anderen Welten gibt und wie sie sich davor schützen können und wie sie darauf reagieren kann. Sie werden allein gelassen. Sie machen die Erfahrungen. Bestimmt gibt es wunderbare Beziehungen, die daraus entstehen, aber oft scheitern sie und dann sogar manchmal auch mit dieser Brutalität.
Aber Frau Kelig, kann man das so pauschal sagen? Ich meine, wir können doch nicht über die türkische Gesellschaft oder über die syrische Gesellschaft insgesamt sagen, dass dies eine homogene Gesellschaft wäre.
Ich spreche vom Familienrecht und im Islam ist in Syrien Familienrecht geltend, in Afghanistan ist das Familienrecht geltend, in Pakistan ist es geltend, alle richten sich danach.
Wenn ich meinen Satz noch fertig sagen darf, wir haben ungefähr 80.000 Menschen aus Syrien gegenwärtig in Berlin, die wir, ich meine jetzt mein Institut, relativ gut kennen. Die Beschreibung, die Sie abgeben, stimmt nach meiner Wahrnehmung für 3/4 dieser 80.000 nicht. Wir betreuen eine ganze Reihe von Familien, da sind völlig andere Frauenbilder da, da gehen Mädchen auf das Abitur zu. Also das sind doch pauschale Bilder, die Sie hier entwerfen. So pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ich darf nur noch mal deutlich machen, die Frage der Religiosität. Es gibt in Berlin 450.000 Muslime und wir wissen aus den Moscheen, dass zum Freitagsgebet 24.000 gehen. Die Quote ist relativ ähnlich dem, was wir bei Katholiken oder Protestanten oder Juden haben. Es ist gar keine Frage, dass wir in bestimmten salafistischen Milieus solche Situationen haben, aber ich glaube, es wäre falsch, so zu tun, als ob alle Muslime, die bei uns sind, diesem Regelsystem folgen, das Sie gerade entworfen haben.
Herr Palmer, warum diese Aufladung, diese Gereiztheit, die wir gerade auch jetzt wieder spüren, die Sie auch selbst schon erfahren haben, wenn Probleme der Integration an kulturellen Unterschieden entlang benannt werden? Was macht das öffentliche Reden darüber so schwierig?
Ja, wir haben es gerade erlebt. Frau Kellig hat ja keineswegs gesagt, alle bei uns lebenden Menschen, die dem Islam zuneigen, verhalten sich so. Und trotzdem hat Herr Kaschuba sofort versucht, diese Attrappe aufzubauen und ihr zu unterstellen, sie hätte es gesagt, sie würde pauschalisieren und verallgemeinern. Und so läuft es ja eigentlich meistens hin und her. Ich glaube, davon müssen wir wirklich wegkommen. Richtig ist, was beide gesagt haben. Es gibt viele gut integrierte Muslime in Deutschland und richtig ist trotzdem, gerade unter denen, die jetzt aus ganz anderen Lebensumständen zu uns gekommen sind und erst 2-3 Jahre hier sind, ist der Anteil derjenigen, die mit einem Bild der Familie und der Welt zu uns gekommen sind, wie dieser mutmaßliche Mörder, nicht klein. Und ich meine eben doch, anders als Herr Kaschuba, dass wir damit teilweise naiv umgegangen sind. Naiv in dem Sinne, dass am Anfang doch sehr intensiv die These vertreten wurde, es seien ausschließlich hilfsbedürftige Menschen zu uns gekommen, von denen gehe keine Gefahr aus. Und wer immer auf Gefahren hingewiesen hat, der musste leider erst bestätigt werden durch viele schlimme Ereignisse. Wir haben ja jetzt eine ganze Kette von solchen Ereignissen hinter uns. Gerade in Freiburg sind wieder in den letzten Wochen eine Reihe von Vergewaltigungen von Flüchtlingen in Parks begangen worden. Und die deutsche Gesellschaft hat sich lange auf den Standpunkt gestellt, mehrheitlich die Medien auch. Das kann gar nicht sein, dass die überdurchschnittlich auffällig sind. Wer sowas sagt, ist ein Rassist, der ist ein Ausländerfeind und damit haben wir die AfD immer stärker gemacht. Das heißt, wir müssen wegkommen von dieser Schwarz-Weiß-Malerei und hin zu einem differenzierten Bild, das die Probleme erstmal wahrnimmt und erkennt. Das ist meine Grundthese und da hilft es einfach gar nichts, zu relativieren. Das Relativieren und Verweisen auf andere Probleme macht es nicht besser.
Ich glaube, das Relativieren ist auch nicht das Hauptproblem. Hauptproblem ist, in welche Kontexte wir bestimmte Dinge stellen. Wir machen seit 3 Jahren, seitdem wir die sogenannte Flüchtlingskrise haben, genauso die Beobachtungen und führen Statistiken über Kriminalität und andere Dinge. Und sehr vernünftig ist es, wenn wir in bestimmten Bereichen Kontexte vergleichen. Wir reden dann über junge Männer, die überwiegend die Hauptgruppe der Geflüchteten und Asylsuchenden stellen und vergleichen sie mit jungen Männern. Wir reden also über Situationen, die wir aus unserer Gesellschaft auch kennen. Da geht es nicht um Relativieren, sondern wenn es um bestimmte Dinge, um Themen wie Vergewaltigung geht, müssen wir natürlich da hinschauen, wo das passiert. Das Argument dabei muss eben aber auch sein, die Vergewaltigung wird im Moment thematisiert unter dem Stichwort F wie Fremde. 90% der Vergewaltigungen in Deutschland finden aber statt unter dem Stichwort F wie Freunde und Familie. Das gerät dann
das
leicht
nenne ich
aus dem Blick.
Herr
und wenn
Herr
ich dann noch sagen darf,
dürfen
und
Sie,
wenn
aber
die
das ist
AfD
die
dann daraus macht, wenn wir die Flüchtlinge nur weg hätten, würde das nicht stattfinden, dann haben wir eine völlig falsche Problemdarstellung. Warum und wann ist es sinnvoll, welchen Fall so weit in den Vordergrund zu schieben? Ich erinnere nur mal daran, dass wir gerade parallel zwei wirklich unappetitlichste und dramatische Situationen haben, die mit dem Ort Freiburg verbunden sind. Wir haben nicht nur Vergewaltigungen durch Flüchtlinge in Freiburg, sondern wir haben auch diesen Fall, wo ein Kind schutzlos von seiner Mutter und deren Freund Kinderschändern ausgeliefert worden ist. Ich habe nochmal nachgeschaut. In der Regel findet der Fall Vergewaltigung durch den Fremden auf Seite 1 statt und den anderen Fall habe ich mir auf Seite 4 bis 8 gefunden. Das muss uns dann auch zu denken geben. Und wir machen, glaube ich, die AfD dadurch stark, dass wir diese Einzelfälle subsumieren und dann eben an den Stammtischen offenbar so eine Art Lösung entsteht. Hätten wir nur die Fremden nicht da, dann wären diese Probleme alle in Deutschland nicht vorhanden.
Nein, ich sehe es anders. Ich kann Herrn Kaschubas Rede nicht nachvollziehen. Es nützt doch nichts, wenn man über von Flüchtlingen begangene Vergewaltigung redet, sofort damit zu reagieren, aber die meisten Vergewaltiger in Deutschland sind Deutsche. Das kann ja auch gar nicht anders sein, weil immer noch sind Flüchtlinge nur 1,5% der Bevölkerung. Also was soll dieser Hinweis, dass 90% von Deutschen begangen werden? Das ist der Versuch einer Relativierung. Tatsache ist, obwohl sie nur 1,5% der Bevölkerung ausmachen, haben sie 15% Anteil an den schweren Straftaten, Gewalt und Sexualverbrechen. Wir haben es mit einer weit überproportionalen Beteiligung zu tun. Das war meiner Meinung nach absehbar und dafür gibt es Gründe. Die Gründe sind Alter und Geschlecht, klar, viele junge Männer dabei. Aber als ich das vor 3 Jahren gesagt habe, da kommt jetzt, weil die so zusammengesetzt sind, ein Problem auf uns zu, hieß es, das sei ein Generalverdacht gegenüber Flüchtlingen. Und so läuft es immer ab. Natürlich haben sie schlechte Perspektiven. Sie haben keine Arbeitsmarktaussichten, sind oft nicht gut untergebracht gewesen. Sie sind getrennt von der Familie, kein soziales Umfeld. Das sind alles Risikofaktoren. Es ist fast zwangsläufig, dass wir deswegen jetzt erleben, dass unter Flüchtlingen sehr viele straffällig werden. Und da hat sich die Gesellschaft eben nicht rechtzeitig darauf vorbereitet. Und es ist auch so, dass es einen Unterschied macht, ob jemand, der um Hilfe gebeten hat in einem Land, dort den Helfern gegenüber durch Straftaten Dank ausspricht oder sich an die Gesetze hält. Und dass das Leute aufbringt, dass das dazu führt, dass sie nach der Verantwortung des Staates fragen, dass sie auch die Frage stellen, wie jetzt in Mainz bei dem Fall Susanna, wie konnte der überhaupt hier sein, wenn doch seine Abschiebung eigentlich schon lange erforderlich gewesen wäre. Das sind alles Aspekte, die bei der Frage von häuslicher Gewalt, die natürlich nicht weniger schlimm ist, nicht mit hineinspielen. Und deswegen müssen wir diese Fragen für sich einmal erst beantworten. Der Staat muss den Schutz für die Bevölkerung gewährleisten und er darf nicht mit Relativierungen und alle sind gleich diesen besonderen Schutz vernachlässigen. Und das hat er in Bezug auf Kriminalität, die Flüchtlinge verüben, gemacht. Wir haben hier ein Problem zu lösen und wenn wir es nicht erstmal richtig ansprechen und definieren, werden wir es nicht lösen. Sonst würde ich mich da jetzt auch gar nicht so damit befassen. Aber die Problemlösung gelingt erst nach einer korrekten Beschreibung des Problems.
Gut, lassen Sie mich da noch ein bisschen, ein wenig beschreiben, Herr Kaschuber, was ja Palmer schon aufgegriffen hat, die Täter von Kandel, Freiburg und Wiesbaden. Sie wurden alle als minderjährige Geflüchtete anerkannt. Niemand hatte ihr wahres Alter überprüft. Zwei hatten bereits einen abgelehnten Asylbescheid, hatten dagegen geklagt. Die Fälle blieben liegen, weil Verwaltungsgerichte mit der Klageflut überfordert sind. Hussein hatte es nach Freiburg geschafft, obwohl er in Griechenland bereits wegen Mordversuchs angeklagt war. Ali B. war wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Beamte, Drogendelikten und des Verdachts der Vergewaltigung eines 11-jährigen Mädchens aufgefallen. Aber niemand hindert ihn an der Ausreise in den Nordirak. Sind Behörden und Ämter vielleicht zu wenig sensibilisiert, welches Gewaltpotenzial in dieser kulturellen Prägung stecken kann?
Ja, wir haben Ethnologen in diesem Land, wir haben ja Migrationsforschung, wir haben alle Möglichkeiten, warum dieser kulturelle Hintergrund nicht auch beforscht, nicht gesehen, nicht einbezogen wird, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin Soziologin. Wir haben ja heute auch zum Thema dieser kulturelle Hintergrund, damit habe ich mich auseinandergesetzt, habe mich darauf vorbereitet und ich kann nur noch mal sagen, dass wir uns das genauer anschauen müssen. Sie haben sich nach den Neonazi-Statistiken erkundigt. Ich habe mir Afghanistan und Pakistan angeguckt und da habe ich Zahlen gesehen, die mich wahnsinnig erschreckt haben. In Afghanistan hat sich innerhalb von 50 Jahren von 10 Millionen auf 35 Millionen, die Bevölkerungszahl ist gestiegen, in Pakistan auf 207 Millionen, in 19 Jahren 75 Millionen gestiegen. Diese Zahlen können nur so entstehen, weil Mädchen bereits als Kinder verheiratet werden, weil sie ununterbrochen Kinder bekommen müssen für die Familie. Das sind Strukturen, in der diese Menschen dort leben müssen. Und die Jungs haben die Aufgabe, als Wächter dieser Frauen zu sein. Und wenn sie im Besitz dieser Frauen sind, können sie machen, was sie wollen. Es existiert in diesen Ländern Polygamie. Da hat ein Mann drei Frauen mit 36 Kindern. Und irgendwann müssen ja irgendwo diese Kinder hin. Und wenn sie zu uns kommen, wie möchten sie bitte als Wissenschaftler mit dieser Gruppe umgehen, wenn sie sagen, ich mache trotzdem keinen Unterschied, ich schaue mir an, was dieser eine Mann halt in Kandel gemacht hat, aber im Einzelfall und der wird dann als 15-Jähriger gesehen, mich interessiert dieser ganze Hintergrund nicht. Ich habe immer verstanden, dass Wissenschaft mehr hinsieht, mehr Zusammenhänge erkennen muss, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass die soziale Realität auch die Arbeit mit den Flüchtlingen nicht wirklich gesehen wird. Sie haben das vorhin auch gesagt, das würde doch wunderbar laufen. Seit 3 Jahren arbeite ich mit Flüchtlingen und wir haben es geschafft, mit einer Gruppe von Männern zu arbeiten, deren Frauen können wir leider nicht treffen, weil die Männer es nicht erlauben. Die Männer erlauben weder ihren Ehefrauen noch ihren Töchtern, dass sie außerhalb dieser Unterkunft Kontakte gepflegt werden, zur Schule gehen können, mit Deutschen Kontakte schließen, dass sie lernen, wo sie sind, in welcher Gesellschaft sie sind. Sie selbst übrigens auch nicht. Sie ziehen sich zurück. Sie müssen ja die Frauen bewachen oder sich gegenseitig. Sie haben keinen Kontakt zur deutschen Gesellschaft. Sie haben eine ganz andere Agenda, weil sie diese mitgebrachte Ordnungssystem im Kopf, dass sie für die Familie da sein müssen, tragen sie leider hier weiter. Ich bin einfach neugierig auf Ihre Idee, wie Sie mit diesem Hintergrund, wie Sie darüber wissenschaftlich arbeiten möchten, wenn Sie immer dieses Land, wo Sie herkommen, abschneiden und nach Individualstrafrecht sprechen, dann wird dieses Missverständnis unter uns immer steigen. Ich möchte nur noch dazu sagen, ich relativiere nicht die Neonazis und auch die AfD nicht, wie sie wächst. Ich möchte aber nur, dass wir sehen, dass rechts auch von muslimischen Ländern kommen kann, genauso wie rechts hier aus unserer Gesellschaft kommt, dass wir sie gleich sehen. Wir haben Salafismus, wir haben extreme Jugendliche, die nach extremen islamischen Ländern sich sehnen. Das müssen wir irgendwie gleich sehen. Wir können das nicht unterschiedlich
machen. Aber betrachten. Sie können doch nicht alles durcheinander werfen. Die Mehrheit der Muslime und Muslime in Deutschland ist in Deutschland geboren. Ignorieren Sie einfach Zahlen?
Und warum ignorieren Sie jetzt Afghanistan, Pakistan? Der junge Mann kommt doch aus.
Sie reden über Kinderreichtum. Ja, den hatten wir hier auch.
Das ist Reichtum. 207 Millionen.
Kinderreichtum hatten wir hier auch. Vielleicht darf ich daran erinnern, dass 8 Millionen Deutsche am Ende des 19. Jahrhunderts ausgewandert sind.
Dass ein Mann mit 3 Frauen 36 Kinder hat, ist ein Kinderreichtum für Sie. Das darf ich das notieren.
Einen eine dramatische Bevölkerungszunahme in Deutschland hatten. Das hat mit Religion zunächst mal noch nichts zu tun. Aber reden wir über heute. Es ist ja nun doch interessant, dass wir über das Thema Vergewaltigung reden. Oder reden wir nur über Fremde? Und wenn wir über das Thema Vergewaltigung reden, glaube ich schon, dass wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Fälle, bei denen Geflüchtete, die Täter waren, auch in den Medien hatten. Ich glaube nicht, dass da einer übersehen worden ist. Und Herr Pallmann, Ihre Adresse, wir beobachten sehr genau, wie sich die Zahlen entwickeln. Vor 3 Jahren waren die Kriminalitätszahlen andere. Da waren die Leute gerade erst angekommen. Dann gerieten sie in die Lagersituation, so nenne ich das jetzt mal, in den Aufnahmeeinrichtungen. Und dort im Übrigen findet die Hälfte dieser 15% Gewalttaten statt, die Sie vorhin zitiert haben, untereinander. Und wir wissen, dass diese Kasernierung nicht nur bei Menschen, die möglicherweise Muslime sind, stattfindet, sondern dass wir solche Phänomene fast überall haben, wo junge Männer kaserniert sind, Stichwort Bundeswehr. Also wir müssen kontextieren, relativieren, heißt ja nicht, dass wir die Dinge kleinreden, sondern dass wir in Beziehung zu anderen setzen. Die Gewalt, die Sie beschreiben, Frau Kelleck, in den Familien, die haben wir leider in Deutschland auch noch. Und da spielt oft Religion nicht die zentrale Rolle, sondern Geschlechterrollen, die auch jenseits von Religion bei uns sehr stabil geblieben sind, keineswegs nur in ländlichen Verhältnissen. Also es ist nicht so, als ob wir sozusagen ein Problem hätten, das importiert worden ist, so klingt das jetzt ja immer, mit den Geflüchteten, sondern wir haben diese Probleme auch hier. Ich glaube, gerade im Blick auf Frauengewalt sind die Zahlen da sehr, sehr eindeutig. Und es ist gar keine Frage, ja, dass wir gegen jede dieser Formen auftreten müssen. Das ist mein Argument. Völlig egal, wie das begründet wird, ob mit bayerischem Hausrecht oder mit muslimischem Religionsrecht.
Herr Pallmann, Sie haben zusammen mit Ihren CDU-Kollegen von Schwäbisch Gmünd in einem Beitrag für die FAZ geschrieben, wir müssen nicht alle integrieren, so der Titel. Wo ziehen Sie denn da die Grenzen?
Ich bin ja inhaltlich nicht so weit weg von Herrn Kaschuba. Ich finde nur, die Argumentationen laufen in die Irre. Es gibt eben jetzt 1 Million Menschen, die vor 3 Jahren in Deutschland noch nicht gewesen sind. Und diese Menschen unterscheiden sich sehr wesentlich von den anderen, die schon da waren. Auch von den Muslimen übrigens, die schon da waren. Ich finde, die Schwierigkeit an den Äußerungen Frau Kelleck ist, dass man leicht denken könnte, sie redet jetzt da über die 5 Millionen Menschen, die hier ihrer Arbeit nachgehen und gut integriert sind. Ich glaube aber, das tut sie gar nicht, sondern sie redet über die Situation in den Herkunftsländern, aus denen die jetzt quasi von einem Tag auf den anderen in unsere Gesellschaft gebracht werden. Und die Erfahrung, die wir als Oberbürgermeister, als Bürgermeister in den Kommunen vor Ort machen, ist, ich sage jetzt mal grob, 90% der Geflüchteten verhalten sich sehr anständig, achten unsere Regeln, versuchen teilweise sogar besonders, sie zu achten, wie man das von Menschen, die Hilfe erhalten, vielleicht auch erwarten könnte. Ich jedenfalls tue das. Aber 10% haben überhaupt gar keine Integrationsleistung erbracht. Im Gegenteil, sie sind aggressiv, sie sind offensiv, die Sozialarbeiter, das Zusammenleben in der Stadt, wo die auftreten, sorgen Sie für Unruhe. Und da sehe ich jetzt nach 3 Jahren, ehrlich gesagt, bei vielen von denen keine Chance mehr, dass man die gut integrieren könnte. Und denen gegenüber sind wir relativ hilflos, weil die vermeiden, dass sie so massiv straffällig werden, dass man dann mit Gerichtsurteilen oder Gefängnis reagieren könnte. Und trotzdem sind sie jeden Tag ein Problem für das Zusammenleben in den Städten und Gemeinden. Und ich glaube, dass wir da auf doppelte Weise reagieren müssen. Das ist mein Vorschlag, den ich mit Kollegen Arnold gemacht habe. Wir müssen einerseits denen, die sich weigern, in unserer Gesellschaft Regeln zu akzeptieren, klare Grenzen setzen. Und das heißt, die sollten zurück in die Ankerzentren, in die zentralen Aufnahmestellen der Länder, weil wir ihnen damit das Einzige nehmen, was sie wirklich interessiert, nämlich die freie Bewegung in unseren lebenswerten Städten. Und den anderen, die sich anstrengen, aber kein Asylrecht haben, und das sind leider auch Hunderttausende, denen sollten wir die Einwanderung erlauben, denn sie sind nun mal da. Und es ist ganz furchtbar falsch, gute Lehrlinge abzuschieben, Handwerker abzuschieben, Leute, die die Sprache gelernt haben und in die Schule gehen, abzuschieben. Nach 3 oder 4 Jahren ist es einfach dafür zu spät. Und wenn wir in der Weise doppelt reagieren würden, mit mehr Härte gegenüber den Delinquenten und den Störenfrieden, und mit mehr Offenheit und Einwanderungsoptionen gegenüber denen, die sich anstrengen, dann glaube ich, dass wir vieles, was wir gerade diskutieren, nicht mehr so aufgeregt diskutieren müssten.
Frau Kelleck, wir leben ja in einer liberalen Demokratie mit einem Angebot von Toleranz und Freiheit, das die meisten Zuwanderer aus ihren Herkunftsländern weder im politischen noch im privaten Bereich kennen. Warum wird dieses Angebot, denn so klingt es fast, warum wird dieses Angebot offenbar von vielen Geflüchteten eher als Last, als Bürde empfunden?
Ich finde, dass wir in der Begegnung mit den Flüchtlingen, also zum Beispiel, dass die Zivilgesellschaft diese Aufgabe auch nehmen sollte, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, dass dann auch die Integration schneller gehen könnte. Je mehr Kontakte zum Beispiel zur deutschen Gesellschaft entsteht, desto schneller und besser würde auch die Integration laufen, wird wieder eine Sache vergessen, dass diese Menschen, ob sie alleine gekommen sind oder mit der Familie oder mit den Kindern, alleingelassen werden in der Hinsicht, dass sie nicht wissen, wie diese offene Gesellschaft eigentlich funktioniert. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Sitzung bei uns in der Unterkunft mit unserer Männergruppe auch dieses Thema angesprochen, was da gerade passiert ist, auch mit diesem Fall Susanna. Und sie sagen alle durchweg, dass sie viel mehr wissen möchten, was bedeutet das eigentlich, dass Mädchen und Frauen Rechte haben? Ist das wirklich genauso wie wir diese Rechte? Also das müssen wir auch thematisieren mit den Flüchtlingen selbst. Sie müssen wissen, in welchem Land sie jetzt leben, welchen Konsens wir im Alltag miteinander haben, was es bedeutet, Höflichkeit, was ist Respekt, dass auch gegenüber Frauen selbstverständlich Respekt erwartet wird, dass wir das auch mit ihnen thematisieren müssen. Nicht von oben runter sie erziehen und pädagogisch, sondern wirklich sagen, so und so gibt es hier einen Konsens in der Gesellschaft. Und da hat man sich hier verständigt, dass wir so miteinander umgehen. Damit erleichtern wir ihnen das Ankommen, auch das Verständnis für diese offene Gesellschaft. Und ich finde, dass, wie gesagt, zwei Welten ziemlich oft auseinanderklaffen, indem man eben das darüber nicht mit ihnen spricht. Die Deutschen immer offener und offener werden als offene Gesellschaft, über Sexualpraktiken mit Kindern bereits als Aufklärung gesprochen wird, aber nicht gleichzeitig in der Klasse nicht darüber gesprochen wird, dass andere Kulturen vollkommen anderes Verständnis von Sexualität haben, dass das halt ein Recht des Mannes ist und dass es nur in der Ehe geht und wenn außerhalb der Ehe Sina bedeutet und damit sogar der Tod, das müssen wir doch miteinander zusammen mit diesen Menschen halt jedenfalls besprechen, damit auch diese Menschen wissen, wo sie leben.
Herr Kaschuber, da würde mich mal interessieren, lange galt ja das Lernen der Sprache als Voraussetzung und Schlüsselqualifikation für gelingende Integration. Inzwischen gibt es auch Integrationsklassen an Schulen oder Kursen von Hilfsorganisationen, auch in den Heimen selber, wie sie Frau Kelleck auch organisiert, die auch die deutsche Kultur erklären und vermitteln wollen. Lassen sich durch solche Kurse Weltbilder, kulturelle Prägungen tatsächlich beeinflussen, sogar verändern?
Also Sprache spielt eine ganz wichtige Rolle natürlich dabei, aber wir wissen eben gerade aus den letzten 3 Jahren und über Studien, wie wichtig gemeinsame Alltage sind. Also wir haben heute Integrationsfaktoren, die wir früher nie dafür gehalten hätten. Ich glaube, der Deutsche Fußballbund mit seinen 7 Millionen Mitgliedern ist heute eine der wichtigsten Integrationsinstitutionen sozusagen in Deutschland, in Fußballvereinen und keineswegs nur in Berlin, sondern genauso in holsteinischen oder in bayerischen Dörfern werden Sprachunterrichte erteilt, weil man muss dann schon wissen, was es heißt, wenn der Schiedsrichter abseits sagt. Also die gemeinsamen Alltage, will ich damit sagen, die Kirchen tun da auch sehr viel. Das ist sehr wichtig, weil in den Alltagen klar wird und ausgehandelt wird, wie wir leben wollen. Was sind die Regeln hier? Was sind die Werte hier? Die sind durchaus unterschiedlich. Und in diesen Alltagen aber nehmen wir auch wahr, dass eben auch die Geflüchteten sehr unterschiedlich sind. Es spielt eben eine große Rolle, ob jemand aus einem städtischen Milieu kommt, doch sehr ähnlich lebt wie hier in Berlin. Meine Tochter betreut syrische junge Männer. Die können sich da ohne weiteres austauschen, weil die vom Handy bis zum Club sozusagen dieselben Freizeit- und Lebensstile haben. Aber diese große Freiheit der Lebensstile ist ja nun, und das ist nur noch mal ein Nachsatz, ja nicht nur ein Problem für diejenigen, die diese große Freiheit nicht gewöhnt sind, sondern das ist ja auch das Konfliktthema inzwischen in der deutschen Gesellschaft. Die große Freiheit im Bereich von Sexualität, von Lebensstil, von Selbstbestimmung, das scheint ja nicht nur manche konservative Einwanderungsmilieus zu beeinträchtigen und denen Probleme zu bereiten, sondern das bereitet ja auch anderen Probleme. Und wir haben da ja eben eine ganz ungewöhnliche Koalition, den konservativen biodeutschen Familienvater, dessen Tochter in Wien Medizin studiert, weil sie im Umfeld der Familie auch nichts Rechtes werden kann, und den konservativen muslimischen Familienvater, der seine Töchter und seine Frau eben auch von der deutschen Sprache fernhalten will, weil er sie selber nicht kann und trotzdem das Sagen haben will. Also diese Debatte darüber, wie frei wollen wir sein, wie selbstbestimmt, zum Teil natürlich auch in den großen Städten, wie individualistisch. Das ist eine Debatte, die eben weit über die Migrationsdebatte hinausgeht.
Frau Kelleck, nun heißt es ja immer wieder, vielen ist der Staat zu nachsichtig im Umgang mit denen, die sich nicht anpassen wollen, die kriminell werden. Mehr Konsequenz bei Polizei und Justiz sei da gefragt. Würde das Menschen gerade aus patriarchalischen Herkunftsländern tatsächlich beeindrucken?
Ich glaube, dass diese Jungs hier total, die also sich nicht anpassen können, das hat ja auch was mit Nicht-Können zu tun, wenn sie so überreagieren mit Gewalt und Messer und Stecheleien, was wir jetzt auch täglich hören, dass sie in diesem Land absolut überfordert sind. Sie wissen nicht, welche Regeln hier gelten, sie wissen nicht, was von ihnen erwartet wird. Sie reagieren halt wie in der Heimat, wenn mich jemand schief anguckt, haue ich zurück. Ich glaube, dass diese Kinder hier überfordert sind und dass sie zu ihren Großfamilien zurückgehen sollten in die jeweiligen Länder. Und die, die aber das hier schätzen gelernt haben und sie hier eine Chance für sich sehen, dass sie hier ihr Leben aufbauen können, dass hier viele Angebote sind. Diese Menschen sind natürlich Teil unserer Gesellschaft und Teil dieser Gesellschaft. So bin ich ja auch nach Deutschland gekommen und habe alles genutzt, was diese Gesellschaft geboten hat. Das kann jedem offen sein, dass sie das annehmen. Aber wer das nicht annehmen kann oder möchte oder sogar anfängt, Gegengesellschaften aufzubauen, obwohl man ihnen Türen aufgemacht hat und empfangen hat und gleich sich aber in bestimmten Milieus, sich salafistische Milieus zum Beispiel, sich zurückzieht und anfängt, gegen die offene Gesellschaft zu sein, dann finde ich, sind diese Menschen überfordert und sollten wirklich auch zurückgeschickt werden.
Also wobei die Schwierigkeit ja besteht, dass diese salafistischen Milieus sich abschirmen und ja auch nicht wenige Konvertiten aufnehmen. Also ich sehe gerade in Berlin, wie teilweise hilflos natürlich Justiz und Polizei damit umgehen. Und das ist ja in der Tat, wenn wir die Gewaltfrage stellen in den letzten Jahren im Blick auf die europäischen Attentate, der Nährboden gewesen, in dessen Umfeld oder in dem direkt eben ein Teil der Attentäter in Frankreich, in Spanien, in Belgien, ja und auch in Berlin gedient ist. Also es zeigt sich eben auch, dass selbst solche kleinen Milieus, die sich sozusagen unmittelbar gegen die Gesellschaften in ihre Ordnung richten, eben von den Ordnungskräften natürlich nur sehr schwer kontrolliert und überwacht werden können.
Was vernachlässigt wird, ist, dass der Islam auch eine politische Dimension hat. Darüber wird eben nicht geforscht, darüber wird eben nicht aufgeklärt. Man lässt es einfach so den Zufall, dass man sagt, ja, überall entstehen auch kleine extremistische Gruppen. Das ist eben auch ein Teil von diesen vielen extremistischen Gruppen. Damit hilft man aber nicht den muslimischen Menschen, die noch immer sehr im Kollektiv sozialisiert werden, auch übrigens in Deutschland. Sonst hätten wir ja nicht so eine große Gruppe von Menschen, die eben nicht in der Freiheit angekommen sind, sondern sich immer mehr zurückziehen, abschotten, ihre kleinen Kinder bereits Kopftücher aufsetzen, die Schulen Burkinis zur Verfügung stellen, weil man sich dieser abgeschlossenen Gesellschaft sich anpassen möchte. Wie weit soll das denn gehen? Wo ist die Toleranzgrenze, dass wir nicht, was da wächst, nicht dem Zufall überlassen?
Ich darf nur korrigieren, darüber wird geforscht, nur haben wir in der Forschung ähnliche Probleme wie die Polizei und die Justiz. Wir kommen da nicht rein.
Also das, was Sie da gerade diskutieren, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das eine sind gefährliche organisierte Gruppen, die auch nach außen eine Fassade aufsetzen und deswegen schwer zu durchschauen sind, die eigentlich wissen, wie sie kommunizieren müssen, um nicht negativ aufzufallen, und die auch Gefährderkreise beinhalten. Da muss der Staat natürlich mit verdeckten Methoden arbeiten. Aber das ist ein sehr kleines Milieu, über das wir da jetzt reden. Und das andere, was mir viel mehr Sorgen macht, ist der prozentual zwar immer noch unter den Flüchtlingen kleine, aber zahlenmäßig doch relevante Anteil von Menschen, die, so wie Frau Kelleck das beschrieben hat, mit unserer Gesellschaft eigentlich nicht klarkommen. Da möchte ich schon einmal darauf aufmerksam machen, dass es ganz häufig so ist, dass die Polizei vielfach Bekanntschaft macht mit denen, die am Ende schwere Straftaten begehen. Das war jetzt in Mainz so und es war in vielen dieser Fälle so. Nicht die Terroristen, die bereiten sich im Geheimen vor, aber die, die schwere Straftaten begehen, auch die Vergewaltigungen, sind häufig auffällig. Ich hatte das auch in Tübingen. Wir hatten einen Fall, der ist jetzt wegen 5 Vergewaltigungen vor Gericht. Und die sind halt dann eben in der Öffentlichkeit und deswegen so gravierend für das Sicherheitsgefühl der Menschen. In ganz Deutschland sagt die Hälfte der Menschen in den Städten mittlerweile, mein Sicherheitsgefühl hat drastisch gelitten infolge der Aufnahme so vieler Fremde, die dann in dieser Weise im Stadtbild auffällig werden und über die Medien, wie Herr Kaschuba es gesagt hat, ganz prominent dann bei Straftaten bekannt werden. Diese Menschen sind vorher auffällig und der, der da 5 Frauen vergewaltigt hat, der hat vorher in der Unterkunft schon mal gedroht, wenn da ein zweiter in sein Zimmer einquartiert wird, dann bringt er den um. Wir haben Leute, da werden Tausende von Euro unterm Kopfkissen in den Flüchtlingsunterkünften gefunden. Und was ist die Schwierigkeit? Da trifft der Begriff hilflos. Wir haben keine adäquaten Sanktionen für diese Vorstufen zur Gewalt, sondern die können wiederholt auffällig werden und die merken, die Polizei kann sie zwar einmal kontrollieren, aber sie sind sofort wieder auf freiem Fuß, es geschieht ihnen nichts und es empfinden diese meistens jungen Männer dann als Aufforderung weiterzumachen und sanktionsfreie Pädagogik funktioniert einfach nicht. Wir müssen spezielle Sanktionen für diesen Personenkreis entwickeln. Ich habe einen Vorschlag gemacht, nämlich in Zug des Lebensumfelds in den Städten und zurück in Großeinrichtungen, die im Asylverfahren begründet sind, weil wir ja ansonsten den Gleichheitsgrundsatz verletzen würden, dass vor dem Recht alle gleich sind. Das darf nicht sein. Aber so wie jetzt nützt es eben dieser Personenkreis aus und diese Hilflosigkeit, die bezahlen wir teuer.
Das Sicherheitsgefühl vieler Menschen verletzt, die Gesellschaft gespalten. Jetzt zerreißt es möglicherweise auch noch die Bundesregierung an der Frage der Grenzkontrollen. Frau Kelleck, was müsste denn der Masterplan von Horst Seehofer leisten, damit uns die Flüchtlingspolitik nicht über den Kopf wächst?
Ich finde vieles, was Herr Seehofer vorgeschlagen hat, richtig. Ich finde, dass Deutschland natürlich Asyl gewähren muss und nach dem Gesetz auch jeder der Asylsuchende ein Recht hat, hierher zu kommen, aber auch überprüft werden muss, ob überhaupt jemand asylberechtigt ist. Diese Fragen müssen gestellt werden und es muss auch doch mal überprüft werden, wie weit auch die Bürger dieses Landes überstrapaziert werden, wie weit das auch über ihren Kopf hinweg Dinge entschieden werden, dass das ausgesprochen wird und auch ein Gefühl nach in die Gesellschaft gesendet werden muss. Wir denken auch an diese Gesellschaft, an dieses Land, dass nicht jeder glaubt, sich auf den Weg zu machen, ohne überprüft zu werden, einfach kommen kann. Also dieses Recht auf Dasein, wenn ich einen Fuß gesetzt habe irgendwo, also besonders Deutschland, dann habe ich das Recht erstmal zu bleiben und mit allen Möglichkeiten, die ich hier auch rechtlich nutze, wird mir geholfen, dass ich hier einfach bleiben kann. Damit überstrapaziert man auch die demokratisch-liberalen Menschen irgendwann davor, dass befürchte ich. Dann wieder aber gleichzeitig zu sagen, ja, die AfD wächst. Ja, diesen Zusammenhang müsste man vielleicht mal sehen und ich wünsche mir natürlich, dass die Koalition sich da einen Konsens findet und dass es nicht auseinanderbricht.
Herr Palmer, was wäre denn Ihr Masterplan, um die Spaltung bei der Frage der Zuwanderung wieder zu befrieden?
Der entscheidende Punkt ist die Trennung von Zuwanderung und Asyl. Die größten Schwierigkeiten haben wir dadurch, dass sehr viele Menschen zu uns kommen, die Asyl beantragen, aber auch selber wissen, dass sie keinen Asylanspruch haben. Ich glaube, wir hätten in unserer Gesellschaft sehr weitreichenden Konsens. Auch Teile der AfD-Wähler sind durchaus bereit, akut in Lebensgefahr befindlichen Menschen aus Kriegsgebieten zu helfen. Aber sie wollen nicht, dass jeder, der es zu uns schafft, hier bleiben kann, weil wir dann danach nicht mehr trennen. Und soweit, glaube ich, da liegt der Schlüssel. Das muss an den Außengrenzen passieren. Es ist richtig, wie Macron sagt, in Afrika Asylanträge zu prüfen und eben nicht die Italiener so weit zu überlasten, dass sie sich rechts und links verrückte Regierungen wählen. Das ist auch eine Folge der Flüchtlingskrise. Und es ist richtig in Deutschland, wenn wir schon Flüchtlinge und Migranten bei uns zur gleichen Zeit aufnehmen, in staatlichen Einrichtungen der Länder, den sogenannten Ankerzentren, zu prüfen, wer hat ein Recht auf Asyl. Wenn wir in den Kommunen unsere ganzen Integrationsbemühungen auf die konzentrieren dürften, die bleiben, die ein Bleiberecht haben, die Gründe haben, Schutz zu suchen und die anderen nicht zu uns kommen würden, weil das sind überwiegend die Probleme machen, sondern dort verbleiben würden, bis sie das Land wieder verlassen, dann hätten wir einen ganz großen Schritt geschafft. Migration muss besser gesteuert und geregelt werden. Es hilft nichts, sich allein auf das Gute zu berufen, man muss auch Gutes machen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Stammesrecht oder Grundgesetz, was lehrt der Mordfall Abdul D? Darüber haben in diesem SWR2-Forum diskutiert der Kulturwissenschaftler Professor Wolfgang Kaschuba, die Soziologin und Publizistin Nekla Kelek und Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister in Tübingen. Die Gesprächsleitung hatte Matthias Hege.